Halleluja. Ihr dürft euch gerne setzen. Und wir haben es vorhin schon mal gesagt, alle eingesessenen Churchies wissen, was sie antworten sollen, wenn ich sage, der Herr ist auferstanden. Amen. Amen. Du darfst dich gerne zu deinem Nachbarn umdrehen und ihm frohe Ostern wünschen, wenn du das noch nicht getan hast. Und wer mir als erster verrät, was die Lieblingsmusik des Osterhasen ist, der kriegt diesen Osterhasen von mir. Kennt keiner diesen Flachwitz? Es hat was damit zu tun, was der Hase tut. Hoppeln? Hip-Hop! Yeah, Ayub! Jawohl! Bitte, guten Appetit! Ja, also, keine Sorge, es wird noch etwas, es geht noch etwas tiefer heute. Und wir haben es vorhin schon gehört, der Bericht aus dem Matthäus-Evangelium, der Auferstehung. Und da wollen wir heute mal tiefer reingehen und uns den Bericht anschauen von den ersten Menschen, die Zeugen der Auferstehung von Jesus Christus waren. Und wir gehen mit ihnen in das Geschehen rein, weil da steckt eigentlich alles drin darüber, wer Gott ist, was er will und wie sehr er uns auch liebt. Also, seid ihr bereit? Wollen wir zusammen reingehen? Yes. Gucken, ob es geht. Ja, das geht. Jawohl. Okay. Also, das ist der Bericht aus dem Matthäus-Evangelium, das erste von vier Evangelien. Und im Kapitel 28 lesen wir ab Vers 1. Am Sonntagmorgen in aller Frühe gingen Maria von Magdala und die andere Maria hinaus zum Grab. Erstmal ein Punkt. Wir lesen von zwei Frauen, Maria aus Magdala und die andere Maria. Sie wollten den Leichnam salben und ihm damit die letzte Ehre erweisen. Das wollten diese Frauen tun. Und warum, habt ihr euch schon mal gefragt, warum eigentlich Frauen die ersten Zeugen der Auferstehung waren? Also mir ist das ziemlich klar, weil immer wenn ich etwas Wichtiges, Bedeutsames erlebe oder ein wichtiges Gespräch habe und danach gefragt werde, was hat die gesagt oder der gesagt, was ist eigentlich passiert, dann ist mein Bericht ziemlich unpräzise und lückenhaft. Und manchmal kommt dann nach ein paar Tagen oder Wochen oder gar nicht ein, ach übrigens, da war noch was. Und dann kommt eigentlich das Entscheidende erst, was da eigentlich passiert ist. Und das ist zumindest bei mir ganz anders als bei meiner Frau. Die hat da eher ein fotografisches Gedächtnis, was die Erinnerung an das Wesentliche angeht, in solchen Dingen. Also deswegen ist für mich persönlich ziemlich klar, warum das Frauen waren. Aber das ist ja nur meine Ansicht. Aber wir müssen uns mal vorstellen, Jesus setzt damit einen ganz neuen Standard in der damaligen Zeit. Dass er Frauen als allererstes begegnet, Frauen waren nicht gleichgestellt zu der Zeit. Sie hatten eingeschränkte Rechte, aber das war Gott offensichtlich völlig egal. Der sucht sich die als erste Zeuginnen, Menschen, deren Aussage vor Gericht nicht zählt. Ist doch ein Ding. Er zeigt sich nicht Männern oder den Pharisäern, hätte er ja auch machen können. Er zeigt sich auch nicht Pilatus, so als Überzeugung, als Argument, durch den er verurteilt wurde. Er zeigt sich Frauen. Und es gibt so viele Belege und Hinweise für die Auferstehung, auch historisch. Und das zeigt mir aber, am Ende bleibt es eine persönliche Glaubenssache, die Auferstehung von Jesus Christus. Wer waren die Frauen? Die Evangelien berichten von verschiedenen Frauen, die zum Grab kamen, aber überall, wo wir Namen lesen, lesen wir von Maria von Magdala. Sie wird in allen Berichten erwähnt. Und diese Frau, die hatte Jesus tatsächlich erlebt. So richtig. Die hatte eine besondere Geschichte. Jesus hatte ihr Leben radikal verändert. Und wir lesen das im Lukas-Evangelium, was Jesus da getan hat. Da lesen wir nämlich: nicht lange danach zog Jesus durch die nahegelegenen Orte und Dörfer, um die Botschaft vom Reich Gottes zu verkünden. Er nahm seine 12 Jünger mit und einige Frauen, die er geheilt und von bösen Geistern befreit hatte. Dazu gehörten Maria von Magdala, aus der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Diese Frau hat eine ungeheure Qual in ihrem Leben erlitten und wir wissen nicht, was in ihrem Leben war. Wir wissen nicht, wie sie vorher unterwegs war, was sie getan hat. Wir wissen auch nicht, was alle anderen über sie dachten. Es muss ziemlich schlimm gewesen sein mit der Maria von Magdala. Aber eins wissen wir: Jesus hat sie erlöst. Und diese Frau war Jesus zutiefst dankbar und treu. Das lesen wir in den Evangelien. Sie war eine von denen, die bei der Kreuzigung bis zum Schluss dabei waren, dort blieben, während andere Jünger nicht da waren. Und es ist erstaunlich, dass Jesus gerade einer Frau mit so einer Vergangenheit als erstes begegnet und sie zur Zeugung der Auferstehung macht, zur Zeugin der Auferstehung. Sie wird manchmal Apostelin der Apostel genannt, weil sie den Aposteln selbst als Erste die Botschaft von der Auferstehung bringt. Diese Frau kommt nun mit anderen Frauen, um den Leichnam zu pflegen, aber es läuft anders, als sie es erwarten. Wir lesen weiter. Was passiert dann? Plötzlich gab es ein starkes Erdbeben, weil ein Engel des Herrn vom Himmel herabkam, den Stein beiseite rollte und sich darauf niederließ. Sie suchen den toten Jesus und es passiert etwas Unerwartetes. Ein Erdbeben, der Stein ist beiseite gerollt und ein Engel sitzt auf diesem Stein. Wisst ihr, wenn wir nach dem toten Jesus suchen, oder wenn wir nach Jesus suchen, dann sollten wir das Unerwartete erwarten. Das ist heute noch so. Wenn du Jesus suchst, dann erwarte das Unerwartete. Das kann unser Leben nämlich so ganz schön durchschütteln, das kann unsere Erwartungen ganz schön durchschütteln, so wie diese Frauen hier ganz schön rein physisch durchgeschüttelt wurden. Was erwartest du von Ostern? Darf ich dich einladen, deine Erwartungen an Ostern zu heben, dass es nicht nur ein Termin im Kalender ist, nicht nur Ferien, nicht nur ein paar schöne freie Tage, sondern das ist die Auferstehung von unserem Herrn Jesus Christus. Der Engel chillt nun sozusagen auf dem Stein, der sitzt da drauf und wir lesen: sein Gesicht leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Sein Erscheinungsbild wird eigentlich so beschrieben, wie auch sonst die Wesen der himmlischen Welt in der Bibel beschrieben werden. Ein Engel finden wir ziemlich oft in der Bibel. Dann im Vers 4. Die Wachen zitterten vor Angst, als sie ihn sahen, fielen sie zu Boden und blieben wie tot liegen. Hey, gestandene Männer, das sind Soldaten, die fallen auf den Boden und zittern vor Angst, weil der Himmel die Erde berührt. Da ist göttliche Autorität da und es braucht noch nicht mal ein Wort, um die Mächte und Gewalten dieser Welt zu lähmen. Das ist Wahnsinn, was hier geschieht. Die liegen wie paralysiert da. Die müssen gerade bleich gewesen sein, diese Männer. Und dann sagt der Engel zu den Frauen: habt keine Angst. Was ich in Anbetracht der Situation einen sehr angemessenen Satz finde. Ja, es war schon sehr ehrfurchtserregend. Immer wieder werden durch diesen Satz Menschen getröstet, wenn sie über die Begegnung mit der himmlischen Welt erschrocken sind. Wir kennen das aus dem Alten Testament, gibt es Begebenheiten, Mose am Dornbusch oder Maria und Josef und auch die Hirten in der Weihnachtsgeschichte, da sind Engel im Spiel und immer heißt es dann zuerst: habt keine Angst. das ist ein Trost in dieser Situation, weil die Soldaten, die sind zu Tode verängstigt. Und die Frauen auch, das werden wir auch gleich lesen. Dann sagt er weiter, ich weiß, ihr sucht Jesus, der gekreuzigt wurde. Er ist nicht hier. Er ist von den Toten auferstanden, wie er es gesagt hat. Das ist die Botschaft von Ostern. Und der Engel bezeugt es, selbst der Himmel bezeugt, Jesus ist auferstanden. Und das, was er gesagt hatte hier auf der Welt, das ist wahr. Der Himmel bezeugt es und das ist eine Wahrheit, die in alle Ewigkeit, in alle Welt, in den Himmel ewig hallt und klingt. Er ist nicht hier. Der Tod, das Grab konnte ihn nicht halten. Und dann sagt er zu den Frauen, kommt und seht, wo sein Leichnam gelegen hat. Diesen Satz finde ich interessant, weil da steckt eine Einladung drin. Da steckt eine Einladung an die Frauen drin in dieser Situation. Es steckt aber auch eine Einladung an uns alle drin. Der Stein, der war nicht weggerollt, damit Jesus raus kann. Jesus nach seiner Auferstehung, der konnte dort auftauchen, wo er wollte. Wände, Mauern waren für ihn kein Problem. Der Stein war weggerollt, damit man sich selbst überzeugen konnte, damit die Menschen reingehen konnten und sehen konnten, dieses Grab ist leer. Und das will Gott auch noch heute. Der will auch noch heute, dass wir uns selbst davon überzeugen, dass wir uns auf die Suche nach ihm machen, um ihn zu finden. Er fordert uns regelrecht heraus. Jesus hatte das auch gesagt zuvor, lange vor seiner Kreuzigung. Spricht er diese Einladung aus. Er sagt, denn wer bittet, der wird erhalten. Wer sucht, wird finden. Und die Tür wird jedem geöffnet, der anklopft. Wer sucht, wird finden. Der Stein ist weggerollt. Man darf reingehen und sich selbst überzeugen. Lebt Jesus, lebt er nicht. Diese Einladung gilt uns allen. Und dann sagt der Engel weiter. Und nun geht und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferstanden ist und ihnen nach Galiläa vorausgeht. Dort werdet ihr ihn sehen. Merkt euch, was ich euch gesagt habe. Schon wieder ein Argument für Frauen, wie ich finde. Merkt euch, was ich euch gesagt habe. Multitasking in so einer Situation. Ne? Ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte, geschafft hätte. Vielleicht wäre dann bei mir, wenn ich dann angekommen wäre, bei den anderen hängen geblieben. Es war ja Sonntagmorgen. Es war Sonntagmorgen. Das weiß ich. Wenn wir auch auf die anderen Jünger schauen, ja, was hinterher passiert, als sie die Botschaft gehört haben. Was haben die Männer gemacht? Zwei von ihnen sind sofort losgerannt. Johannes schreibt in seinem Evangelium selbst von sich, ich bin schneller gerannt. Ich war Erster. Er macht es zu einem Wettlauf. Dann schreibt er, dass er sich nicht getraut hat, in das Grab reinzugehen. Von Petrus lesen wir, dass er in das Grab reinging, geguckt hat und dann verwundert wieder wegging. Unser Julian hätte wahrscheinlich einen Q&A-Abend angesetzt, zu dem kaum jemand kommt. Das war für Freitag, Julian. Also ich glaube, es ist ganz gut, dass da Frauen die ersten Zeugen waren und dann wirklich auch gesagt haben, wie es war, was passiert ist, mit den wichtigen Details zu den Jüngern kamen. Okay? Dann lesen wir Vers 8. Die Frauen liefen so schnell vom Grab fort. Sie waren zu Tode erschrocken und doch zugleich außer sich vor Freude. So schnell sie konnten, liefen sie zu den Jüngern, um ihnen auszurichten, was der Engel gesagt hatte. Was ist denn das für eine Gefühlsachterbahn, die wir hier lesen? Die waren auf der einen Seite zu Tode erschrocken und auf der anderen Seite von Freude erfüllt, außer sich vor Freude. Bist du schon mal von einem Friedhofsbesuch nach Hause gegangen? Das ist nicht normal, was hier passiert. Das ist gewaltig. Die Frauen wussten nicht, wie ihnen geschieht. Das Grab war leer, der Engel war da, die Erde hat gebebt. Sie hatten Angst, lesen wir. Es ist ja auch verständlich, die Welt um sie herum war gefährlich. Es war gefährlich. Jesus wurde 2 Tage zuvor gekreuzigt. Sie sahen ihn sterben. Die Römer hatten das getan. Und alle Jünger hielten sich versteckt aus Angst vor den Römern. Also die Umwelt der Frauen und auch dieses Geschehen, dass das Grab leer war, das hätte richtig Konsequenzen für sie haben können. Sie litten ja ohnehin schon aufgrund ihres Glaubens an Verfolgung und Gefahr. Also was muss diesen Frauen beim Rennen durch den Kopf gegangen sein, als die von diesem Ereignis, mit diesem Auftrag, mit dieser Botschaft losrennen? Voller Angst, aber auch voller Freude. Kennst du das vielleicht? Kennst du das vielleicht? Bist du auch in so einer Situation, in so einer Lebenssituation, die dich völlig überwältigt? Alles, was unwichtig ist, wird auf einmal wirklich unwichtig. Was vorher wichtig war, wird auf einmal unwichtig. Und verliert seine Bedeutung. Darf ich dir sagen, dann brauchst du Jesus. Dann darfst du zu Jesus kommen. Und das ist genau das, was wir sehen, was Jesus jetzt hier in dieser Situation tut. Denn sie rennen und wir lesen weiter. Unterwegs begegneten sie Jesus. Diese Begegnung wollte Jesus. Sie sind ihm nicht zufällig über den Weg gerannt. Er hat die Begegnung gesucht mit ihnen. Und was sagt er? Seid gegrüßt. Ich finde das verrückt. Es ist das größte Ereignis der Weltgeschichte. Und Jesus wählt die schlichteste, aber persönliche Form der Begrüßung. Grüßt euch. Hallo. Ciao, ciao, guten Tag, moin, moin, servus, grüß dich, hi. Buongiorno, hola, buenos dias, gute, servus, was auch immer. Eine ganz persönliche, natürliche Form der Begrüßung in diese krasse Situation hinein. Nichts Besonderes, nichts Übersteigertes. Es zeigt uns, wie Gott ist, denn Gottes Liebe ist so groß, aber doch so persönlich, unkompliziert, freundschaftlich. So ist Jesus. Der kommt nicht, der schwingt nicht Weihrauch, verteilt Bibeln und Kreuze und will irgendwelche religiösen Zeremonien veranstalten. Er sagt, grüßt euch. Das ist die Begegnung mit den Frauen in dieser Situation. Und so ist Jesus mir auch begegnet, ganz nah, ganz persönlich, ohne, ja, es braucht keinen religiösen Akt, sondern eine ganz natürliche Beziehung zu Jesus. Das steckt hier drin. Er nennt uns auch seine Freunde. Jesus hat gesagt, in Johannesevangelium 15 lesen wir das, Vers 13, die größte Liebe beweist der, der sein Leben für die Freunde hingibt. Und das hat Jesus getan. Genau das finden wir in Jesus. Er nennt uns seine Freunde und er gibt sein Leben für uns. So sehr liebt er uns. Jeden ganz persönlich. Wir lesen weiter. Und sie liefen zu ihm hin und umklammerten seine Füße und beteten ihn an. In diesem Moment mischt sich ja alles. Trauer, Freude, Furcht, Staunen. Das ist so ein überwältigender Moment, dass die gar nicht erst um den Hals fallen, sondern auf die Knie fallen. Die Knie waren weich von den Frauen. Und sie brechen vor ihm zusammen. Und die Frauen erkennen, das ist nicht nur Jesus, unser Freund, das ist der auferstandene Herr. Sie behandeln ihn nicht nur wie einen Freund, sondern wie Gott selbst. Das ist der Wahnsinn. Und was sagt Jesus zu ihnen? Und das ist eigentlich der Kern dieser Botschaft heute. Jesus sagt ihnen, habt keine Angst. Wir sehen es schon wieder. Und das ist ein elementarer Teil der frohen Botschaft, der Botschaft von Ostern. Habt keine Angst. Darf ich dich fragen, was macht dir Angst? was macht dir am meisten Angst? Es ist vielleicht eine Situation, in der du gerade stehst. Ist es die Zukunft? Ist es etwas, was dir zu groß ist, was ein Klotz, den du nicht aus deinem Leben rauskriegst, wo du Angst hast? Also wenn ich an mich denke, ich glaube, mir macht so ultimativ gesehen nichts mehr Angst als die Vorstellung vom Tod. Ich weiß, das sollte ich als Pastor nicht sagen. Aber wenn ich konkret darüber nachdenke, ich breche diese Gedanken dann schnell ab. Ich schiebe sie weg. Das ist ja auch in meinem Leben, ich bin in meinem Alltag und so, Gott sei Dank, weit weg. Aber wenn ich anfange, darüber nachzudenken, über den Tod oder den Tod meiner Liebsten, das macht mir Angst. Das ist so, die anderen Dinge, denke ich, das passt schon. Aber der Tod kann einem Angst machen. Ich beende diese Gedanken dann schnell. Und es ist eben diese Schnittstelle zum Himmel, die hat etwas Einschüchterndes, irgendwie was Beängstigendes. Wenn es darum geht, Übergang zwischen Leben und Sterben, Erde und Himmel. Und die Frauen waren gerade voll mit dieser Schnittstelle konfrontiert. Sie hatten Jesu tot gesehen, also eine Kreuzigung mitzuerleben, da ist der Tod sehr präsent. Und dann gehst du auf einen Friedhof und siehst, da ist ein leeres Grab. Dann ist da ein Engel, eine Himmelsgestalt, also auch voll diese Schnittstelle zwischen Himmel und Erde. Und sie hatten Todesangst bis in die Knochen, diese Frauen. Und Jesus sucht die Begegnung mit ihnen und er sagt als allererstes was? Habt keine Angst. Das ist die Botschaft an uns alle. Das steckt in der Botschaft von Ostern drin, an jeden Menschen in dieser Welt. Hab keine Angst. Und diese Worte gelten für die Ewigkeit. Und wir sollten diese Worte nicht unterschätzen. Denn sie kommen von Jesus, der gerade von den Toten auferstanden ist. Und Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth ein paar sehr persönliche Worte und starke Worte. Wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, dann sind wir die elendsten Menschen auf der Welt. Er greift das auf, was Jesus zuvor ja auch gesagt hatte, in Johannes 3,16. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Die Auferstehung von Jesus Christus, die gilt für alle Ewigkeit. Glauben wir das? Oder weckt die Ewigkeit Angst in uns? Der Tod? Oder weckt es Hoffnung bei dir? Paulus ist so davon überzeugt, er sagt sogar, ich weiß jetzt die Worte nicht, aber der sagt, der Tod ist meine, wie sagt er? Der Tod ist mein Gewinn. Wenn ich mal von dieser Erde gehe, das wird ein Gewinn für mich sein, denn dann werde ich in der Ewigkeit sein. In der Offenbarung lesen wir vom Himmel. Er wird alle Tränen abwischen und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt wird mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Das ist unsere Hoffnung auf die Ewigkeit, ihr Lieben. Wir sollen keine Angst haben, wir dürfen uns auf die Ewigkeit freuen. Und die Begegnung zwischen Jesus und den vielen Menschen, denen er in diesen 40 Tagen nach seiner Auferstehung bis zu seiner Himmelfahrt begegnet ist, die lehrt uns auch etwas über unsere Auferstehung und über das ewige Leben. Denn wir sehen Karfreitag, da ist Jesus gestorben, so wie wir alle mal sterben werden. Er hat am Kreuz seinen letzten Atemzug gemacht. Er gab seinen Geist in Gottes Hand. Seine Seele hat seinen Körper verlassen. Er war tot. Und dann kommt er am Ostersonntag mit seinem Auferstehungsleib. Das war ein neuer Leib. Er macht sich sichtbar. Er ist kein spirituelles Wesen, kein Geist, der da irgendwie rumschwirrt. Die Frauen fallen vor ihm nieder, sie berühren ihn. Er ist berührbar. Er hat eine wiederzuerkennende Gestalt, auch wenn es wohl irgendwie anders war, weil nicht alle haben ihn sofort erkannt. Es muss irgendwie anders gewesen sein als zum Zeitpunkt der Kreuzigung. Wir wissen es nicht, warum manche ihn nicht sofort erkannt haben. Aber man konnte ihn identifizieren und wiedererkennen. Er hat gegessen. Er hatte sein eigenes Gesicht. Und wisst ihr was? So werden wir selbst einmal auch leibhaftige Personen sein, wenn wir in der Ewigkeit, in der neuen Auferstehung im Himmel sein werden. Wir werden Jesus um die Arme fallen können. Du wirst ihn berühren können. Und auch die Menschen, die schon dort sind oder noch dorthin kommen, wirst du in den Arm nehmen können. Es werden keine, nicht nur Seelen sein, sondern es werden Auferstehungsleiber da sein. Das ist eine Hoffnung, die in mir dann doch wieder Freude erzeugt. Habt keine Angst, gilt uns aber auch schon jetzt. Paulus hat es ja geschrieben, wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die elendsten Menschen auf der Welt. Der Umkehrschluss, der Glaube an Jesus Christus gibt Hoffnung für dieses Leben. Das ist wahr. Ein Leben ohne Angst vor dem Leben. Wir brauchen keine Angst vor unserem Leben zu haben. Die Begegnung zwischen Jesus und den Frauen zeigt uns auch, worum es hier geht. Dass wir niemals alleine sind. Niemals allein. In all dieser Bedrängnis, in der Situation, in der Angst, in diesem Gefühlschaos kommt Jesus und zeigt ihnen, ihr seid nicht alleine, ich bin da, ich bin auferstanden, ich bin bei euch, habt keine Angst. Und ich möchte das an einem Beispiel mal erläutern mit unseren Kindern. Wenn unsere Kinder vor irgendwas Angst haben, ob es ein Gewitter ist oder sie irgendwas gerade gruselig gesehen haben oder was gruselig finden, dann kommen sie zu uns, suchen unsere Nähe und das ist alles, was es braucht. Ich muss meinen Kindern dann nicht erklären, warum Gewitter entsteht und Hochdruck, Tiefdruckgebiet, warme Luft, kalte Luft oder sonst, das interessiert die nicht, sondern das Einzige, was zählt, ist die Nähe zu uns. Und da braucht noch nicht mal der Gefahrenherd, das, was ihnen Angst macht, weg zu sein, das kann ja noch da sein. Das Einzige, was zählt, ist zu wissen, ich bin nicht allein, meine Eltern sind da. Was zählt, ist die Nähe zu Jesus. Und Jesus lebt, wir sind niemals allein. Das ist Ostern. Jesus lebt, wir sind nie allein. Er ist in Kontrolle und in seiner Gegenwart bekommen wir tatsächlich alles, was wir brauchen. Das ist eine Botschaft, habt keine Angst. Die klingt in alle Ewigkeit und das will Jesus, dass wir das wissen und erfahren. Wir brauchen uns nicht zu fürchten, wir sind niemals allein. Und es lebt sich anders, wenn du weißt, dass es jemanden gibt, zu dem du gehen kannst, wenn alles andere um dich herum erschüttert wird. Es gibt Hoffnung, es gibt einen Retter und das ist Jesus Christus. Amen. Ich möchte auf meinen letzten Punkt zu sprechen kommen. Ich hatte in letzter Zeit auch Gespräche über den Glauben, die ich schwierig fand. So irgendwie die Frage, was muss man tun, um ein guter Christ zu sein, um es richtig zu machen. Und irgendwie dreht sich in den Gesprächen dann ganz schnell viel darum, was kann der Mensch tun, was kann der Mensch leisten, um ein gutes Leben zu haben, um vor Gott gut dazustehen. Und ich merke aber, diese Gespräche werden dann sehr schnell kompliziert und verlieren sich auch in philosophischer oder religiöser Debatte. Und ich verliere mich gleich mit in diesen Debatten. Und das hat mich sehr beschäftigt und ich merke, dass ich auch dazu tendiere, dann sehr schnell über theologische Argumente, mich darin zu verlieren. Und der Gedanke daran und auch an heute Morgen hat mich dazu gebracht, dass die Botschaft von Jesus aber so klar und einfach ist. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Sauerstoff, Alex. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Und dann fragt man, wenn man clever ist, wenn Jesus der Weg ist, wie komme ich denn auf diesen Weg? Oder? Die Frage wurde mir gestellt, sinngemäß. Wie komme ich denn dann auf diesen Weg? Und das ist ein weiterer entscheidender Punkt der frohen Botschaft. Ayub, könntest du mir die Leiter holen? Ich will das nämlich gleich demonstrieren. Nächste Folie. Der Weg zu Jesus ist der gleiche Weg, den er zu uns genommen hat. Und das ist Demut. Wir hatten das in den letzten Wochen irgendwie schon auch als Schwerpunkt in den Predigten immer wieder. Und irgendwie liegt mir das für heute auch auf dem Herzen. Der Weg zu Jesus ist der gleiche, auf dem er zu uns kam. Demut. Jesus demonstriert uns, was echte Demut ist. Er verkörpert Demut mit seinem ganzen Leben. Wisst ihr, Demut bedeutet ja nicht nur irgendwas zu bekennen, dass da was falsch gelaufen ist, dass man einen Fehler gemacht hat, sondern Verantwortung dafür zu übernehmen. Dieses, auch wenn das dich verletzt hat, dann tut mir das leid. Aber es ist halt so. Das ist nicht Demut. Das heißt, Verantwortung für etwas zu übernehmen. Das kann einen demütigen, das kann einen etwas kosten. Der Oskar Schindler, Schindlers Liste kennt ihr, das war ein Geschäftsmann, der von dem Nazi-Regime profitiert hat. Er hat richtig profitiert. Und dann hat er aber gemerkt, was die Nazis da eigentlich treiben und tun. Hat er erkannt, dass das ein Fehler ist, was er da tut. Profit daraus zu schlagen. Er erkannte das Unrecht und dann ging er einen demütigen Weg. Er setzte sein Leben und sein Vermögen ein, um über 1000 Juden zu retten. Das hat ihn was gekostet, das hat ihn in der Gesellschaft um ihn herum gedemütigt. Denn es hat nicht ihm gedient, sondern es hat jemand anderem gedient. Demut dient nicht mir, sondern jemand anderem. Und wisst ihr, Jesus, Gottes Sohn, hing dort am Kreuz, verspottet, geschlagen, gedemütigt, ermordet, weil er Verantwortung übernommen hat für deine und meine Schuld. Das war wahre Demut. Das war nicht dieses, man könnte mal irgendwie das Problem lösen. Er hat es getan. Das ist Demut. Das ist Gnade. Und das ist Liebe. Ich will das anhand dieser Leiter mal demonstrieren, wie es oft bei uns läuft. Wir können alles Mögliche tun. Und vor allem über religiöse Wege versuchen wir das. Ja, dass man irgendwie versucht, ja, jetzt helfe ich mal der alten Dame über die Straße, über die ganze Straße. Ich lasse sie nicht auf der Hälfte stehen, ne? Also, ja. Ich tue was Gutes, sammle Punkte bei Gott. Fühlt sich gut an. Ich mach den Sternsingern sogar die Tür auf. Ich mache ihnen nicht nur die Tür auf, ich lege sogar 10 Euro rein. Ich gehe in Gottesdienst und sammle Punkte bei Gott, weil das macht man als Christ so. Und so weiter. Ich gehe an Ostern und Weihnachten, ja, da gehe ich in Gottesdienst, weil das ist gut und da freut sich Gott drüber. Und gerade über religiöse Wege versuchen wir uns dann selbst, solche Krönchen aufzusetzen. Aber war nicht der Plan Gottes. Wir werden immer nur feststellen, egal was wir tun, dass diese Leiter an der falschen Wand steht. Weil der Plan Gottes war, dass Jesus, Gottes Sohn, seine Krone abgelegt hat vor dem Thron Gottes und dass er zu uns hinabkam. Runter in unsere Welt, in unsere Situation, in unsere Verlorenheit, in unseren Schmerz, in unsere Sünde. Mitten rein kam der Sohn Gottes von seinem Thron herab. Und wenn wir nicht unser Leben, unsere Kronen demütig vor ihm ablegen, unseren Stolz, unseren Hochmut, unsere Eitelkeit, unsere Überheblichkeit, dann werden wir nicht zu ihm kommen können. Das ist Gottes Plan. Dann haben wir Mauern in unserem Herzen, in unserem Leben, die Gott nicht überwinden kann. Das ist unsere Verantwortung, in Demut vor Jesus Christus zu kommen und unsere Kronen vor ihm abzulegen. Die Eva hat letzte Woche darüber gesprochen, letzten Sonntag. Hört da gerne nochmal rein. Jesus sagt, selig sind, die geistig arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Und geistlich arm bedeutet, ich habe vor Gott nichts vorzuweisen. Nichts. Gar nichts. Ich brauche Gnade. Das ist Demut. Auf der anderen Seite sagt Stolz, ich krieg das hin. Aber Demut sagt, Herr, erbarme dich. Und der gleiche Weg zu Jesus, der Weg zu Jesus ist der, den er zu uns nahm. Er wurde demütig. Zum Schluss macht er die Frauen zu den Aposteln, zu den ersten Aposteln. Er sagt, geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa kommen. Dort werden sie mich sehen. Sie bekommen den Auftrag, den anderen davon zu erzählen. Und die anderen bekommen den Auftrag, diese Botschaft in der ganzen Welt zu erzählen. Und genau deshalb sind wir als Gemeinde hier. Es fing mit diesen Frauen an und es geht weiter bis heute. Die Botschaft hat die Kraft, alles zu verändern, weil Jesus heute noch lebt. Die Botschaft hat die Kraft, dich selbst zu verändern, weil Jesus lebt. Wir feiern keinen Toten, wir feiern einen Auferstandenen heute. Und er hat heute noch die Kraft, unser Leben komplett zu verändern, wenn wir in Demut zu ihm kommen. Ich weiß nicht, ob vielleicht Jesus heute bei dir anklopft, ob du dich nach Sehnsucht, nach Hoffnung sehnst, aber Jesus lädt dich ein. Und ich hatte eine Folie, die ich nicht drin hatte, und ich habe heute Morgen spontan entschieden, diese Einladung, die Jesus da ausspricht, heute auch hier zum Abschluss zu sagen. Ich habe sie reingenommen, dann habe ich mir das Jackett angezogen und es ist eine Karte drin, wo dieser Vers draufsteht. Keine Ahnung, wann ich den da reingelegt habe. Ich weiß es nicht mehr. Ich hatte das Jackett schon länger nicht mehr an. Letzte Ostern, glaube ich. Und dieser Vers ist, diese Einladung von Jesus ist, Matthäus 11, 28. Kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch. Joch, eingespannt sein mit Jesus. Aber er ist das Zugtier sozusagen. Und wir laufen mit. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Es ist so viel Unruhe, so viel Unfrieden in den Seelen da draußen. Und es gibt so viele Menschen, die nicht wissen, dass Jesus sie liebt. Und lasst uns das auch so tun, wie die Frauen das getan haben, es weiter zu erzählen. Und wenn du das heute Morgen fassen möchtest, dann fasse es, wie sehr dich Jesus liebt. Und das Lobpreisteam darf nach vorne kommen. Und vielleicht bist du heute hier und diese Botschaft und Jesus klopft und du möchtest ihm die Tür öffnen, dann lade ich dich ein, dieses Gebet von Herzen mit uns zusammen zu sprechen. Lass uns dazu aufstehen. Sprich gerne mit, wenn du das möchtest. Danke, Jesus, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist. Ich spreche vor, ihr sprecht nach. Danke, Jesus, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist. Danke, dass du meine Schuld getragen hast. Danke, dass du mir ewiges Leben schenkst. Jesus, ich öffne dir mein Herz, mein Leben und alles, was ich bin. Ich lasse meine Vergangenheit zurück und trete in eine Zukunft mit dir. Sei du mein Herr, mein Retter und mein Freund. Amen.